Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Zukünftige Generationen sollen dieselben Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie wir. Gleichzeitig müssen Chancen für alle Menschen auf der Erde fairer verteilt werden. Das ist der Gedanke der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht. Jeden zweiten Donnerstag im Monat wird hier im Stadtgespräch mit Richard Schäfer und Josef Alke nachgefragt, wie in Erfurt Nachhaltigkeit umgesetzt wird und wie sich jeder Bürger daran beteiligen kann. Dazu wollen wir Gäste einladen und Vereine und Organisationen vorstellen, die bereits aktiv auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit in Erfurt und in Thüringen tätig sind. Beginnen möchten wir unseren Nachhaltigkeitsreport mit einem kleinen Werbespot, mit dem das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bisher geworben hat.
In welcher Welt will ich eigentlich leben? Welche Entscheidungen wir für unser Leben fällen, verändert die Welt? Im Kleinen für uns, wie im Großen für andere Menschen.
Entscheidungen? Welche führen zu einer besseren Welt? Ich glaube, ein Beispiel wäre Leben in Freiheit. Für mich und für alle. Das wäre eine Welt, in der ich leben will.
Bildung und Chancengleichheit sind nicht nur für die eigene Karriere wichtig, sondern auch für ein selbstbestimmtes Leben. Es bedeutet auch, informierte Entscheidungen treffen zu können und aktiver am politischen Leben teilzuhaben.
Was könnte noch wichtig sein? Arbeit. Menschenwürdige Arbeit. Und so mit angemessenem Einkommen für mich und meine Familie zu sorgen. Menschenwürdiges Leben würde aber auch körperliches Wohlergehen bedeuten. Ausreichende, gesunde Nahrung und saubere Energie.
Wir alle teilen uns die Erde und ihre Ressourcen. Immer mehr Menschen fragen diese Ressourcen nach. Wirtschaften wir nicht über die natürlichen Grenzen hinaus. Respektieren wir sie, denn auch unsere Kinder brauchen noch sauberes Wasser, gesunde Luft, ausreichende Nahrung und eine lebendige Welt mit Artenvielfalt, um zu leben in einer Welt, die ich und zukünftige Generationen bewohnen wollen. Diese Zukunft können wir als Bürger und vor allem als Konsumenten entscheidend beeinflussen.
189 Nationen einigten sich im Jahr 2000 auf die Millenniumserklärung. Die Nationen haben sich gemeinsam verpflichtet, extreme Armut zu bekämpfen, sich für Frieden, für Demokratie, Menschenrechte und Sicherheit einzusetzen und die gemeinsame Umwelt zu schützen.
2001 entstanden so 8 Millenniumsentwicklungsziele, die sogenannten MDGs. Gemeinsam ist es seitdem zum Beispiel gelungen, die extreme Armut um die Hälfte zu reduzieren und 2 Milliarden Menschen einen zuverlässigen Zugang zu verbessertem Trinkwasser zu verschaffen.
Angekommen sind wir noch nicht und bis 2015 bleibt noch einiges zu tun. Auch für die Zeit nach 2015 brauchen wir Ziele für ein besseres Leben auf unserer Erde. Zum gemeinsamen Handeln von Nationen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und jedem Einzelnen von uns.
Es ist Zeit, bestehende Probleme zu lösen, neuen Herausforderungen zu begegnen und eine lebenswertere Welt zu gestalten.
In welcher Welt will ich eigentlich leben?
Erfahre mehr.
2015 haben wir jetzt erreicht und am 25. September haben sich neue Ziele ergeben. Was und wie dort Ziele formuliert sind, das erfahren Sie nach der nächsten Musik. Und die kommt von Rockhaus. Der Titel ist Neustart. Und das ist eigentlich auch Thema unserer Sendung, dem Nachhaltigkeitsreport hier auf Radio Frei, der jetzt immer am zweiten Donnerstag im Monat im Stadtgespräch erfolgen wird.
Radio Frei.
Pflanz jeden Tag einen Baum, ein Thema, das natürlich nachhaltiger nicht sein kann. Und wir sind hier mit dem Nachhaltigkeitsreport im Stadtgespräch zu hören. Am 25. September 2015 haben sich 193 Weltführer zu 17 globalen Zielen bekannt, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, und bis zum Jahre 2030 drei außergewöhnliche Dinge zu erreichen: extreme Armut zu beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, den Klimawandel zu regulieren. Diese globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung könnten diese Dinge erreichen, in allen Ländern für alle Menschen. Dazu haben wir einen Beitrag gefunden, bei dem Bundesminister Gerd Müller vor der UNO die Ziele Deutschlands erläutert.
Heute treffen sich 195 Staats- und Regierungschefs und der Papst, um einen neuen Weltzukunftsvertrag zu vereinbaren, eine neue Verantwortung zu übernehmen, füreinander, miteinander. Wir alle wissen, dass wir den Planeten erhalten müssen für kommende Generationen. Und da geht es, zusammenzustehen und gemeinsame Ziele zu definieren. Der Papst ist ein Symbol, dass wir auf Werten aufbauen müssen und uns Werte in der Welt, ein Weltethos verbindet. Das heißt beispielsweise, die Würde des Menschen ist weltweit unantastbar. Auch die Menschen in Afrika, das Kind im Südsudan hat dasselbe Recht auf Leben, auf Nahrung, auf Einhaltung der Menschenrechte, wie unsere Kinder, die Menschen in Europa.
Das ist das weltweite Symbol, dass wir alle eine Gemeinschaft sind und alle auch verwundbar durch terroristische Attacken, aber auch durch Naturkatastrophen. Dieses neue World Trade Center ist ein Symbol für Frieden und Zukunft.
Hier und heute beginnt die Zukunft.
Jetzt geht es los in der Praxis. Die Umsetzung erfolgt lokal bei uns in den Bundesländern und in den Kommunen. Dazu haben wir heute am Tag 1 nach New York den Startschuss gegeben, denn Bayern.
Deutschland will Weltmeister werden im Bereich der Nachhaltigkeit. Und ob das gelingt und wie das gelingt und wie das natürlich auch in Thüringen und in Erfurt gelingt, das wollen wir hier im Nachhaltigkeitsreport im Stadtgespräch immer wieder auch erklären. Und wir machen weiter mit Musik, mit Heinz-Rudolf Kunze, Ein und Aus.
Radio Frei. 96,2.
Wenn man leben will, muss man atmen. Ein Thema für die Nachhaltigkeit, und wir machen hier weiter mit Nachhaltigkeitszielen. Und ich begrüße jetzt auch im Studio meinen Co-Moderator Josef Alke. Herzlich willkommen, Josef.
Guten Tag.
Schön, dass du das noch geschafft hast, denn du warst wieder unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit und hast hoffentlich einiges erreicht. Aber dazu machen wir vielleicht später mal eine ganze Sendung. Wir sind jetzt dabei, die 17 Ziele der Agenda 2030, 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung, ein bisschen näher vorzustellen. Du hast dich damit beschäftigt. Vielleicht, Josef, sagst du einfach mal einige dieser Ziele.
Ich fange natürlich mitten in der Reihenfolge an, weil passend zum Lied, was ihr ausgesucht hattet, ist natürlich Ziel 13, Klimawandel. Ich gehe mal der Reihe nach, aber im Grundsatz vor. Ich nenne mal einfach nur diese Hauptwörter, wenn man das mal sich, was man jeder als Bürger vielleicht dahinter auch vermuten könnte, mal auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man schon, wie ambitioniert das Ganze ist. Ich lese sie einfach mal ganz kurz vor und dann gehen wir verschärfter darauf ein. Armut, Hunger, Lebensqualität, Bildung, Gleichberechtigung, Wasser, Energie, Beschäftigung, Infrastruktur, Einkommensunterschiede, Stadtentwicklung, Konsumverhalten, Klimawandel, wie gerade schon als Nummer 13 eben gesagt, Artenvielfalt der Ozeane, Artenvielfalt an Land, gesellschaftlicher Frieden, Zusammenhalt. Ich denke, jeder Bürger und Bürgerin hat angesichts dessen, was gerade weltweit, was in den eigenen Familien oder Berufsumfeldern passiert, oder wenn man sich die aktuelle auch Flüchtlingsthematik vor Augen hält, mit Sicherheit da schon eine Meinung. Aber wir gehen es jetzt mal gemeinsam, Richard, Schritt für Schritt ein bisschen durch. Bei Armut, einem dieser 17 Nachhaltigkeitsziele, was ja schon bei diesen früheren UN-Millenniums-Entwicklungszielen, die sich eher auf die Entwicklungsländer bezogen, wieder thematisiert wird, da geht es natürlich darum, dass neben diesen 17 Zielen 167 Unterziele nochmal definiert sind. Und das heißt, zu jedem dieser Schlagwörter gehört natürlich Weiteres dazu. Und zu Armut sind die wichtigsten der insgesamt 7 Ziele gegen Armut, dass bis 2030 sichergestellt werden soll, dass Männer und Frauen, darunter besonders die Armen und Bedürftigen, die gleichen ökonomischen Ressourcen zur Verfügung stehen. Darunter die zur Erfüllung der Grundbedürfnisse, Besitz, Kontrolle über eigenes Land sowie der Zugriff auf natürliche Ressourcen, neue Technologien, Finanzsysteme, Mikrofinanzierung. Also extrem ambitioniert, wenn man mal bei diesem einen Ziel bleibt, aber da Schritte in diese Richtung zu machen, heißt natürlich dann auch wieder Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und alle Dinge.
Das ist natürlich ein Problem, Armut, das in Deutschland gar nicht so im Vordergrund steht. Natürlich wird immer wieder, gibt es Armutsberichte, es gibt entsprechende Studien, aber so die extreme Armut, wie sie in den Entwicklungsländern zu verzeichnen ist, oder so diese Armut, dass die Leute flüchten müssen, um ein besseres Leben zu finden, haben wir ja in Deutschland nicht. Dann könnte man ja sagen, das ist ein Ziel, an dem Deutschland so ein bisschen sich vorbeimogeln kann. Das ist nicht vordergründig für Deutschland.
Nein, damit bist du jetzt unbewusst, glaube ich, in den Grundtenor, der wirklich neu ist und viele Mitbürger, viele auch dieser Politiker-Ebenen, dieser Regierungschef motiviert, das zu probieren. Vordergründig hast du erstmal recht. Natürlich ist eine deutsche Armut mit einer in Afrika, in der Sahelzone oder in Kriegsgebieten, Bürgerkriegsgebieten, Bangladesch, die Überflutung und anderes, gar nicht zu vergleichen. Das ist vollständig klar. Nichtsdestotrotz haben ja die Europäische Union oder auch die Bundesrepublik Definitionen, ab wann, warum jemand hier in Deutschland in der Relation zu den Einkommensunterschieden und den Zugangschancen zu Bildung, zu Theatern, zu all dem, was zum kulturellen, gesellschaftlichen Leben gehört, definiert. Und insofern ist das Besondere bei diesen 17 UN-Zielen, die jetzt verabschiedet worden sind am 25. September, dass das nicht mehr eine Entwicklungsagenda für die da unten auf der Südhalbkugel, die immer schon irgendwie arm waren, ist und wir dann mal ein paar Milliarden da reingeben, ne? Also im Sinne dieses Gönnerhafte, sondern es ist eine Entwicklungsagenda für die ganze Welt. Und das bedeutet auch, selbst wenn die Definition eine andere ist, dass wir uns natürlich auch um die Lebenschancen, Bildungschancen, Armutsverteilung in Deutschland mitzukümmern haben. Das heißt, auch wir müssen, insbesondere natürlich bei Themen wie Klimawandel, Ressourceneffizienz und was wir hier verbrauchen, also unser Konsumverhalten, deutlich umdenken und mitmachen. Das ist nicht mehr, wir können es besser und wir geben euch mal was, sondern auch wir haben das hier gerechter und anders zu gestalten.
Und wenn Bundesminister Gerd Müller sagt, Deutschland will auf diesem Gebiet Weltmeister werden, muss also auch in Sachen Armut in Deutschland einiges getan werden.
Dann muss das zusammen mit seinen Kollegen und in der Europäischen Union auf jeden Fall weiter getan werden. Deswegen ist deine Frage trotzdem ja, finde ich, vollständig richtig. Man muss natürlich trotzdem die Relationen sehen, ne? Also ich glaube, dass das, was mit den alten 8 UN-Millenniumszielen die letzten 10 Jahre gewollt war, zu tun, ja richtig ist. Ne? Also es kann nicht sein, dass in Ländern Kinder, Familien mit einem oder zwei Dollar am Tag, das sind ja dann so diese Relationen, auskommen müssen. Das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Und dass da natürlich größere, dringendere Sprünge erforderlich sind als jetzt hier bei bestimmten Dingen, ist klar. Aber nichtsdestotrotz, ein gesellschaftlicher Frieden, auch in Deutschland, hängt davon ab, dass natürlich die Arm-Reich-Schere, die Bildungszugriffschancen, Chancen auch Arbeitsplätze und anderes zu bekommen, natürlich auch da sind.
Josef, auch das zweite Ziel, den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern, das ist eine Riesenherausforderung. Und ich denke, wir werden hier im Nachhaltigkeitsreport dazu auch mal eine Spezialsendung machen müssen. Denn gerade bei Ernährung heißt es ja immer, es wird zu viel weggeschmissen, es wird zu viel vernichtet, es wird zu viel sinnlos angebaut, was gar nicht den Verbraucher erreicht.
Das ist ja das Schöne, wieder fast eine Steilvorlage von dir, auf der kommunalen Ebene. Die Regierungschefs da in New York, das ist das eine, oder die Bundesregierung und Frau Merkel auf einer kommunalen Ebene, wo du mit den Mitbürgern, Mitmenschen, Kindern, Jugendlichen reden kannst, hatten wir letztes Jahr auf dem Tag der Nachhaltigkeit, du warst ja unser Moderator, dort zum Beispiel zum zweiten Mal das Fest der krummen Gurke. Das hat den Namen Fest der krummen Gurke, weil rein von den Normen her, wie etwas in einem Lebensmittelmarkt präsentiert wird und ne, üblicherweise so gemacht wird, einfach bestimmte Äpfel, Bananen, Gurken eben nicht mehr überhaupt das Geschäft erblicken, obwohl das natürlich ein völlig essbares Lebensmittel ist. Und wie viel in den Kühlschränken wird weggeschmissen im Sinne unseres Alltagsverhaltens. Und das sind natürlich Dinge, auf die wir gezielt hier tatsächlich, auch um Armut zu bekämpfen, und das theoretisch dann auch weltweit, mit unserem Konsumverhalten, unserer Ernährung umgehen müssen. Denn einer von 9 Menschen leidet zurzeit weltweit weiterhin an Unterernährung. Noch nicht mal bei den klaren Zahlen, wie viel da jedes Jahr auch verhungern. Da gibt es den ehemaligen UN-Sonderbeauftragten John Siegler, der sagt im Endeffekt, dass die am Hunger sterben, ist eigentlich Mord.
Ganz platt.
Um jetzt mal aber nicht eine vertiefte Diskussion dazu zu führen, einfach mal im Raum stehen lassen. Und deswegen ist das wichtigste Ziel dieser insgesamt 8 Unterziele, die es bei Hunger gibt, dass bis ins Jahr 2030 kein Mensch auf der Erde mehr an Hunger leiden soll.
Das sind noch 15 Jahre.
Wenn das einer von 9 ist, kann man sich vorstellen, was das durchaus an anderer Art der Produktion von Lebensmitteln, an anderer Art, aber auch mit unserem Konsum zu überlegen, wie viele Tonnen schmeißen wir pro Jahr weg hier, ne? Oder lassen wir verkommen.
Also das sind 15 Jahre, das ist jetzt eine kurze Zeitspanne, wenn man sieht, dass die Menschheit es bisher in Tausenden von Jahren nicht geschafft hat, Hunger aus der Welt zu schaffen. Also da muss einiges getan werden, und wir wollen dann nach der nächsten Musik ein bisschen näher auf diese Ziele eingehen und natürlich schauen, was kann Thüringen, was kann Erfurt und was kann jeder einzelne Bürger auch dafür tun, um Hunger und Armut zu beseitigen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen wollen oder Fragen zum Thema Nachhaltigkeit haben, dann können Sie das tun. 737 und 4x8, das ist die Nummer hier im Studio, und dann können wir Ihre Fragen beantworten.
96,2.
Turn on.
Jeder kann das. Jeder kann sich auch mit Nachhaltigkeit beschäftigen, und wir wollen das hier im Stadtgespräch immer am zweiten Donnerstag im Monat tun. Wir, das sind Josef Alke und Richard Schäfer, und das Thema Nachhaltigkeit brennt uns förmlich auf den Nägeln. Josef, bevor wir jetzt mal in die Ziele weiter hineingehen, wo kann denn der Hörer sich zu diesen Zielen informieren? Da gibt es ja, glaube ich, eine ganze Reihe von Plattformen, Internetseiten. Wo kann man es am effektivsten machen?
Also da ja heute eigentlich fast jeder, was natürlich auch eins der Ziele, wenn man so will, später ist hier auf dem, was wir durchsprechen, online ist und Internet hat. Wenn man einfach UN, die Vereinten Nationen, eingibt, findet man unter dieser entsprechenden Sustainable Development Goals das sowohl auf Englisch als auch, wenn man weiter sucht, dann auch auf deutschen Übersetzungen mittlerweile. Du hattest eben das Filmchen und die Webseite damit indirekt des Minister Müllers in Deutschland angesprochen. Es gibt einen Teil dieser Dokumente, also dieser offiziellen richtigen Beschlussfassung, wir erkennen, wir anerkennen, wir fordern und so weiter, wie das immer so schön heißt, dann auch mittlerweile eben in deutschen Fassungen auf diesen Seiten. Und mein Kollege Peter Seifert, der bei uns für die Hochschulen und Bildung mit zuständig ist, der beginnt schrittweise diese Dokumente auch auf der Webseite Erfurt bei uns unter Engagiert und Agenda und Bildung für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Und insofern ganz platt googeln, man findet auch teilweise sehr gut Englisch und Deutsch, ob das jetzt der Guardian ist, ob das die Welt ist, gute Zusammenfassung von dieser Konferenz, die ja wirklich erst jetzt 2 Wochen her gewesen ist, wo den Mitbürgern, den Lesern das erklärt wird. Also einfach eingeben und im Zweifel auf die Stadtseite gucken und bei uns beim Radio Frei bei dir kurz nachfragen, dann kriegt er einen Link und eine Linkliste.
Also die Sendung ist dann auch in den nächsten 7 Tagen auf der Wochenaudio hier auf Radio Frei zu hören, und es wird sicherlich auch dann noch einen Podcast dazu geben. Wir wollen aber weitermachen mit den Zielen, den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030. 17 Ziele gibt es, einige haben wir vorgestellt, und ein ganz wichtiges beinhaltet natürlich auch die Frage der Bildung.
Genau, das habe ich mir bewusst, deswegen habe ich auch meinen Kollegen Peter Seifert, der für Bildung für nachhaltige Entwicklung bei uns in der Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement ist, auch angesprochen schon. Die Erkenntnis ist, dass jede Menge der Dinge, die wir alle tun wollen, ne, ich denke mal, du und ich sind ja auch Gewohnheitstiere, man steigt mit dem linken oder rechten Fuß auf oder wie auch immer, dann hast du das Wissen darüber, wie es eigentlich funktioniert, die Veränderung des Konsumverhaltens hat etwas mit dem natürlich auch verstanden haben oder erkennen, warum das so oder so ist, zu tun. Und deswegen gab es schon eine Bildung für nachhaltige Entwicklung Dekade, die ist letztes Jahr ausgelaufen. Und im Januar hat die Weltgemeinschaft beschlossen, ein Weltaktionsprogramm für die nächsten 10 Jahre wieder für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das schleift sich, und das hat es so in der Form vorher auch noch nicht gegeben, in diese 17 weltweiten Nachhaltigkeitsziele, was, wenn man so will, das Dach über allem ist, ein. Und deswegen haben wir gerade für unser Gespräch heute hier nochmal das Ziel 4, Bildung, rausgegriffen. Wo man einfach sagt, die aktuelle Lage ist, zwar haben sich weltweit die Bildungschancen für Jungen und Mädchen verbessert, aber in vielen Ländern herrscht immer noch Nachholbedarf. Der herrscht aber auch an Stellen bei uns, nicht, dass das hier falsch verstanden wird sonst, in Deutschland und in Thüringen und in Erfurt. Und 57 Millionen Kinder und Jugendliche besuchen zum Beispiel heutzutage noch keine Schule. 103 Millionen Jugendliche können nicht lesen und schreiben. 60% davon sind Mädchen. Da kommt man später zu anderen Zielen wie Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und so etwas. Und wichtigstes der insgesamt 10 Ziele für die bessere Bildung, das ist natürlich alles auch weiter untersetzt. Bis 2030 sollen geschlechtsbedingte Unterschiede in der Bildung beseitigt werden, damit alle gleiche Bildungschancen bekommen, inklusive Menschen mit Behinderungen, Ureinwohner und Kinder in Krisengebieten.
Das sind hohe Ziele, und mir fällt also bei Bildung ist ja mein Steckenpferd auch ein bisschen, weil ich das in der Sendung aus der Schule geplaudert ja immer wieder mal auf die Agenda ziehe. Bei gerechter Bildung geht es also auch darum, auch in Deutschland ist ja nachgewiesen, dass immer noch die soziale Herkunft darüber entscheidet, welche Bildungsabschlüsse, welche Bildungsergebnisse ein junger Mensch oder ein Kind erreichen kann, und für die soziale Herkunft kann das Kind ja eigentlich nichts, und diese Ungerechtigkeit müsste also im Zusammenhang dieser nachhaltigen Entwicklung auch in Deutschland beseitigt werden.
Das ist soziale Herkunft, das ist aber auch Armut. Du siehst also eigentlich, alle diese Ziele sind ineinander wieder verwoben oder verknüpft, weil das bedingt das eine und das andere. Wer darf in welche Sportvereine, was kostet das, welche Mobilitätschancen habe ich, welche Zugangsmöglichkeiten habe ich. Also insofern ist das enorm wichtig, und ich habe das Ziel deshalb mit dir gerade rausgegriffen für eine etwas vertieftere Diskussion, weil neben diesem Zusammenhang einfach auch das Mutmachende für mich ein bisschen dabei ist. Mein Kollege und ich machen diese Arbeit mit dem ganzen Bereich, wo wir arbeiten, ja jetzt seit 1998. Und der Wissenszuwachs über diese Themen, Nachhaltigkeit, Umwelt, Bildung, Gerechtigkeit, auch ne, Kompetenzen, die da gebildet werden, der hat in den letzten Jahren nach unserer, jetzt nicht statistisch relevanten, aber nach unserer Wahrnehmung in den Themenprojekten, in denen wir hier in Erfurt unterwegs sind, deutlich zugenommen. Ich bin regelrecht an vielen Stellen begeistert, was Kindergartenkinder, Schüler, Studenten an der Universität und Fachhochschule für Themen und Projekte können. Wie die das umsetzen, wie die sich immer besser auch selber organisieren, richtiger, verlässlicher Partner werden, diese Initiativen und Aktivitäten, die die tun. Und insofern ist das durchaus auch mutmachend, während wir, ohne dir und mir jetzt zu nahe zu treten, vielleicht so auch so ein bisschen den Stiefel, den man auch immer gewohnt ist, natürlich sind wir auch bewusst, aber trotzdem ein bisschen fährt, kriegen die durchaus ein ganz anderes Verhalten und eine Startfrage mit. Das beste Beispiel ist immer, was dann mir andere Eltern berichten, die Kinder kommen nach Hause, Papa, warum ist denn hier das Licht an? Wir sind doch gar nicht in dem Zimmer. Oder ich will jetzt auch eine Dose haben und nicht einfach nur das in der Einwegverpackung haben. Oder das ist doch jetzt gerade ungesund. Wir haben doch jetzt da gerade eine Bio-Brotdose bekommen oder sowas. Ne? Das heißt, da kommt tatsächlich dieser rückwirkende andere Effekt. Und deswegen ist das so enorm wichtig. Und es hört sich einfach an. Es meint aber Bildung für nachhaltige Entwicklung erheblich mehr als zum Beispiel einfach nur lesen oder schreiben zu können. Das hat was mit eigenen Kompetenzen, mit der Eigenständigkeit, Entscheidungsfähigkeit der Person auch zu tun. Ja? Also wie gehe ich damit um? Wie problemlösungsorientiert und anderes kann ich sein? Und nicht einfach nur, ich kann gerade eine Unterschrift leisten. Oder?
Also da entsteht also auch ein gewisser Druck, der von den Bildungseinrichtungen in die Familien getragen werden kann, weil ja gerade die Familien auch mit Vorbildwirkung, mit Einflüssen auf die Kinder auch ganz entscheidend nachhaltig erziehen und bilden. Und wenn sich da was ändert, wäre das natürlich eine tolle Sache.
Ne? Ja, wobei das, ich hoffe, hoffentlich positiv rüberkommt, natürlich. Zweimal gesagt, im Sinne von, weil das, was wir auch in den vielen Jahren der Arbeit zu so etwas wie Umwelt und Nachhaltigkeit und Welt retten. Das darf nicht den Zeigefinger, den missionarischen Charakter haben. Das muss durchaus auch Spaß sein, oder wie das dann so neudeutsch moderationsmäßig, marketingmäßig heißt, das muss auch sexy oder erotisch sein. Ja, also in dem Sinne, es geht nicht um den vorgehaltenen Zeigefinger, du Papa, du bist jetzt hier ganz böse oder so, sondern es muss eigentlich gelebt werden können, Und da ist das Besondere aber, dass es an immer mehr Stellen die guten, erfolgreichen Beispiele in Deutschland gibt, an denen man sagen kann, also so schwer ist das nicht. Also wenn das da in Jena geht, warum soll es in Erfurt nicht gehen? Wenn das in Tübingen geht, warum soll es nicht auch in Suhl gehen oder so, ne?
Jetzt bist du gerade in Erfurt angekommen. Josef, du hast das zweimal anklingen lassen, bevor wir mit den nächsten Zielen uns beschäftigen. Was gibt es denn in Erfurt an Institutionen, an Einrichtungen, die das Thema Nachhaltigkeit jetzt vorantreiben und organisiert vielleicht auch für die Bürger sichtbar gestalten? Du hast Stabsstelle genannt.
Ja, da müsste ich jetzt vielleicht in zwei Kategorien einfach antworten, sonst kommt das nämlich auch zu einseitig nachher rüber. Zum einen gibt es natürlich im engeren Sinne Personen, Organisationseinheiten bzw. Wirtschaft, Zivilgesellschaft, die sich mit so etwas beschäftigen. Das wäre rein von der Definition die Agenda 21, die bei uns in der Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement, Bildung für nachhaltige Entwicklung und solche Themen bearbeitet. Das ist seit einer Reihe von Jahren, das ist deutlich später gekommen als 98, sondern eher, ich glaube, 2008 oder 2009. Es gibt eine Klimakoordination, die umfangreiche Programme mit der Stadt, mit der Verwaltung, mit den Stadtwerken, mit der Bürgerschaft, Energiegenossenschaften ins Leben gerufen hat, wo die Bürger sich selbst an der Energiewende beteiligen. Das sind so die eindeutigen Parameter, ne? Oder wenn man so ein bisschen die nächste Stufe wählen würde, es gibt einen zum Beispiel Kulturlotsen, also das, was die freie soziokulturelle Szene macht, wie kann die unterstützt werden? Na, das ist an den Stellen. Aber grundsätzlich arbeiten natürlich zum Beispiel bei uns in der Abteilung Beschaffung der Stadtverwaltung eine Kollegin mit ihrem ganzen Team daran, dass wir in Erfurt fairer beschaffen. Es hat vor ein paar Jahren eines Stadtratsbeschlusses bedurft, weil das so irgendwie gar nicht erstmal umsetzbar war, damit wir einen wirklich hohen Anteil nun mittlerweile an Recyclingpapier einsetzen. Das war so erstmal gar nicht freiwillig machbar zum Beispiel.
Und dass fairer Kaffee getrunken wird im
Und Rathaus. Das zum Beispiel ist dann das Nächste. Das heißt, es hat einen Stadtratsbeschluss der Stadträte gegeben, dass Erfurt an einer Fairtrade-Town-Kampagne mitmachen soll, will. Dafür ist eine Bedingung und da siehst du wieder diese Verknüpfung, dass es nicht einfach eine Einheit, eine Person oder so sein kann. Wo der Stadtrat beschlossen hat, wir wollen Fairtrade-Town werden. Dazu muss der Oberbürgermeister in seinen öffentlichen Veranstaltungen fairen Kaffee und fairen Zucker und solche Geschichten ausschenken. Der Stadtratsautomat für Kaffee ist umgestellt worden. Bis sowas erstmal geht, Verträge und Gerät und Maschinen.
Das dauert.
Das ist erstmal ein Prozess. Und dann ist aber das Coole an der Kampagne, dass dazu ein Steuerungsgremium gehört. Es geht nämlich nicht nur darum, dass der Stadtrat häufiger, meinetwegen vielleicht erstmal einfach ein deklamatorischer Beschluss. Nein, umsetzen und dazu ein Steuerungsgremium mit Wirtschaft, mit Vereinen, mit Kirche, mit Universität. Ne, solche Teilnehmer sind da mit drin in dem Steuerungsgremium. Und um ausgezeichnet zu werden, musste man nachweisen, dass es in der Stadt Erfurt mehr als 70, 80 Geschäfte gibt, in denen man faire Produkte kriegen kann. Es mussten zwei Vereine, zwei Schulen aufgrund unserer Einwohnerzahl mitmachen. Also auch im Prinzip sagen, wir haben das verstanden und widmen uns dem Thema, sodass man das immer stärker in die Breite ziehen kann. Das heißt, die erste Schiene war jetzt, es gibt natürlich ein paar Ansprechpartner, die du dann auch sozusagen im Internet und im Link auf der Seite der Stadt Erfurt findest, die da, wenn man so will, eindeutig prädestiniert sind, wo man es sehr schön machen kann, ne? Bio-fairer Kaffee oder Schokolade, versteht natürlich jeder. Aber dass das vielleicht auch irgendwann hingeht, wie wird eigentlich eine Feuerwehrkleidung oder die Kleidung der Stadtwerke, Müllabfuhr hergestellt? Das sind ja dann irgendwann mal nächste Schritte, ne? Nicht den Kugelschreiber, sondern richtige Krankenhauskleidung, Ausstattung von, ne? Wenn du jetzt Helios oder katholisches Krankenhaus nimmst, dann geht es auf einmal in richtig Veränderung von Arbeitsprozessen, von Summen, auch von Beschaffung.
Also jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer zusammengefasst sagen, Erfurt ist auf dem Weg, also auf einem guten Weg. Es gibt also entsprechende Strukturen, die also Nachhaltigkeit fördern. Es gibt auch in der Stadtverwaltung das politische Bewusstsein, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Und es geht jetzt also darum, diese Dinge, die du gesagt hast, die erreicht worden sind, zu halten. Und natürlich auszubauen und immer noch mehr Bürger auch mitzuziehen, die im Bereich Nachhaltigkeit auf den verschiedensten Ebenen dort ihren Beitrag leisten können.
Sozusagen gemeinsam, also es kann weder ein Stadtrat noch eine Stadtverwaltung alleine, sondern wir müssen uns gegenseitig da immer weiter pushen und gucken, was gemeinsam dann auch irgendwann effizient oder finanzeffizient geht. Weil tatsächlich ist natürlich immer das totschlagende Argument, das können wir uns gerade Stand heute noch nicht leisten.
6 a.m.
Die Glückskinder waren das und die wollten alles auf Null stellen. Auf Null stellen brauchen wir hier in Erfurt nicht das Thema Nachhaltigkeit, denn da gibt es einige Strukturen und es gibt also auch viele Organisationen, die sich damit beschäftigen. Wir haben uns zum Ziel gemacht für die heutige Stunde, die 17 Ziele der Nachhaltigkeit aus der Agenda 2030 ein bisschen näher vorzustellen. Josef, und da sind wir natürlich bei dem Thema Stadt und Siedlungen. Was soll sich da ändern? Was sind da für Ziele angesetzt?
Richard, wir haben jetzt erstmal, damit die Hörer das mitkriegen, Ziele wie Energie oder Wasser und andere genauso wichtige Ziele, die ja miteinander sich verschränken und dann auch auf die konkrete Stadtebene runtergehen. Jetzt mal gerade, damit man auch ein bisschen Inhalt kommunizieren kann, übersprungen. Einkommensunterschiede weltweit und solche Sachen spielen da ja eine Rolle bei Ziel 10 zum Beispiel. Aber das Ziel 11 ist tatsächlich eine Weltneuheit. Wenn ich jetzt auf dem Marktschreier wäre, würde ich sagen, diese Blume müssen Sie kaufen, weil der Punkt ist, dass bei einem Programm, wenn man sich mal so üblicherweise Regierungen, Konferenzen und anderes vorstellt, mittlerweile die Rolle der Kommunen, da wie ich ja immer begeistert sage, man mit den Menschen vor Ort als Bürgermeister, als normaler Mitarbeiter, als auf der Straße stehend, auf dem Anger ins Gespräch kommt, da passiert es ja, da wird es gelebt, da wird auch Demokratie gelebt und deswegen ist dieses Ziel 11, Stadtentwicklung in diesen Vereinten Nationen, 193 Staaten, die es beschlossen haben, total wichtig, weil da wird Veränderung gemacht, zumal ja sowieso schon die Mehrheit der Weltbevölkerung in den Städten lebt und das steigt ja weltweit bis hin zu den Megacities weiter. Und die aktuelle Lage ist, 3,5 Milliarden Menschen sind das, die in Städten leben. Bis 2030 werden 60% mehr in Städten und Vororten leben. Davon entfallen 95% auf Entwicklungsländer, die also zusätzlich da in diesen Städten leben werden. Das muss man natürlich organisatorisch erstmal hinkriegen. Und von diesen leben 828 Millionen Menschen heute in Slums. Mit drastischem Anstieg wird gerechnet dazu. Und das heißt, das Wichtigste, die wichtigsten zwei Ziele aus diesen Unterzielen zur Stadtentwicklung für 2030 sind, dass es bis dahin den Zugang für alle Menschen zu angemessenen Wohnungen oder verbesserten Elendsvierteln, da können wir gleich nochmal drei Sätze zu verlieren, geben, sowie Zugang zu Grün- und Parkanlagen für alle, insbesondere Kinder und Frauen. Das sind sozusagen verkürzt, verdichtet aus den insgesamt als Ziel 11 untergliedert von A bis C. Ne? Also es gibt von jede Menge Unterzielen, die darunter gefasst werden.
Und die grobe Überschrift ist Städte und Siedlungen inklusiv sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Ja. Das ist das Ziel. Und wenn ich dann höre, Elendsviertel zu verbessern, das heißt also, man geht davon aus, Elendsviertel wird es also auch in Zukunft noch geben. Mhm. Aber, und die einzige Möglichkeit ist, dort den Lebensstandard oder die Ansprüche etwas zu verbessern. Das ist ja eigentlich eine grausame Vorstellung, dass wir auch in den nächsten 20, 30 Jahren noch mit Elendsvierteln zu leben haben.
Ja, aber überlegt ihr mal, wenn ihr Filme guckt im Fernsehen, wo über solche Slums, ob das im Krimi ist oder tatsächlich in irgendwelchen Reportagen berichtet wird, das zu ändern, wenn man bedenkt, wie hier baulich normal in Europa, in Deutschland gebaut wird, so ein Ziel sich zu setzen, hochambitioniert. Hm. Aber das Interessante, Spannende, wir machen das jetzt auf Entwicklungsländer, gehen danach dann, was heißt denn sowas für Erfurt, da nochmal konkret runter, weil es wie gesagt alle betrifft. Bei den Entwicklungsländern ist das Spannende bei diesen Slums zum Beispiel, dass informell dort ja Wasserleitungen oder Strom, ich sag mal von einer Hütte Wellblech zur anderen teilweise geht. Und eine der Fragen, die dort zu klären sind, ist Landrechte, Besitzrechte oder überhaupt, ich sag mal Erbpachtrechte und anderes darauf zu bekommen, sodass die Leute, die dort in Elendsvierteln leben, häufig formelle, informelle, teilformelle Arbeiten haben, ne, immer so, wie man sich so durchs Leben schlägt, um auf mehr als den 1 oder 2 Euro und Dollar zu kommen, dass man, indem man das legalisiert, anfängt, Strukturen, eine Straße, mehr Wasserstellen, mehr sauberes Wasser Abwasser reinzulegen, dass das dann immer noch mehr oder weniger nicht wie eine vernünftige Siedlung aussieht, aber Infrastrukturen, Rechte und auch dann die Möglichkeit dieser Leute selber mit zu investieren, mit zu gestalten, natürlich ein hoher Beitrag dafür ist. Das heißt, das hat wieder auch was mit Recht, mit Sicherheit, mit anderen Dingen dort zu tun. Und insofern bin ich nicht so optimistisch, dass ich denken würde, das werden die bis dahin schaffen. Es ist erstmal gut, so ein Ziel sich zu setzen. Aber ich denke, man wird, weil viele sagen werden, das geht gar nicht. Ich bin aber deutlich optimistischer als die Leute, die sagen, es geht gar nicht. man wird mit den richtigen Instrumenten dort deutliche Verbesserungen in den nächsten Jahren kriegen können. Und jetzt habe ich gesagt, spiegelbildlich, nehmen wir das mal für Erfurt. Interessanterweise hat es vor einer Reihe von Jahren, ich glaube 4 oder 5 Jahre, glaube ich, mittlerweile her, eine Stadtratsanfrage gegeben, man sollte doch mal die Resilienz der Stadt Erfurt untersuchen. Da ist die gesamte Verwaltung, also von, ich sage jetzt mal, die sich mit Gesundheit beschäftigen, bis hin zu uns als nachhaltig, von Klima bis Bauen, ne, bis all dem, was das bedeutet, Feuerwehr, beschäftigt worden. Und das heißt inklusiv sicher widerstandsfähig. Dieses Resilienz heißt widerstandsfähig. Und da ist dann die Frage natürlich tatsächlich, wie viel Flächen können wir uns leisten, in den nächsten Jahren eigentlich in Erfurt noch zu versiegeln? Das war ja schon in den 90er Jahren immer die Frage, die guten Böden für die Blumensamen und so weiter. Ne? Also Erfurt als Blumenstadt. Was passiert, wenn wirklich der Klimawandel so stark zuschlägt, dass immer veränderte Trockenstürme, Sommerzeiten, jetzt kommt der Schnee gerade durch Zufall mal früh im Oktober. Was heißt das, wenn die Trinkwasserversorgung ausfällt? Gibt es genügend Brunnen? Was heißt das für die, wie viel Anteil der Bevölkerung kann sich selbst eigentlich versorgen? Es gibt ja in Deutschland mittlerweile Initiativen wie Transition Town oder wie essbare Stadt. Wie weit ist Erfurt eigentlich abhängig oder nicht abhängig von weltweiten Warenströmen? Was passiert hier vor Ort? Und das heißt, auch da bewusster, das ist ähnlich wie bei der Bildung oder der gesunden Ernährung und den Dingen, zu schauen, müssen wir wirklich all das in der Form kaufen, produzieren oder als Stadt so oder so machen? Kann man da nicht auch teilweise entsiegeln? Es gibt ein kleines Modellprojekt, Natur in graue Zonen. Wo können zum Beispiel Unternehmen Flächen entsiegeln, die da einfach nur als Abstandsflächen, Parkflächen sind, die man vielleicht gar nicht mehr braucht? Und sie dann naturnah für Arten- und Biotopschutz, zum Beispiel eins der anderen Ziele hier, die Biodiversität zu erhalten, zu untersetzen.
Also Entsiegelung ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns mal generell beschäftigen müssen in einer Sendung. Das große Beispiel ist ja jetzt die A4, der Jagdbergtunnel bei Jena, der dazu geführt hat, dass da im Leutratal wieder die Natur sich ausbreiten kann und demzufolge auch dort Orchideen und andere Pflanzen und Tiere sich wieder ansiedeln können oder ausbreiten können. Das ist das große Thema, aber du hast schon gesagt, rund um die Stadt Erfurt sind so viele Flächen versiegelt worden und werden auch nach wie vor versiegelt, wenn ich da an Stotternheim denke, wo mir Angst und Bange wird, weil man so viele Ausgleichsflächen gar nicht wieder begrünen kann. So viele Flächen hat Erfurt gar nicht. Und wir hatten vorhin das Lied Jeden Tag einen Baum pflanzen. Auch da gibt es sicherlich Bedenken und Sorgen und Nöte der Bürger, dass Erfurt gar nicht so viel Grün hat, wie es bräuchte.
Ja, damit ich jetzt nicht morgen entlassen werde, antworte ich dir da jetzt in einer bestimmten Art und Weise drauf. Also zum einen ist Erfurt natürlich schon sehr grün. Es hat eine hervorragende Art von Stadtentwicklung, Stadtplanung in den letzten 25 Jahren genommen. Das durchaus zum Teil aus Lagegunst und Ausgangsbedingungen, aber eben auch aufgrund von vielen verantwortlichen guten Entscheidungen, auch im Zusammenspiel mit Land und Bund und Europa passiert ist. Das kann man erstmal so sagen, das wäre jetzt wie so ein gestanzter Werbespruch. Das Zweite ist aber auch, dass natürlich Entwicklungen, wie du sie jetzt meinetwegen mit der zusätzlichen Versiegelung für Gewerbegebiete oder anderes ansprichst, natürlich auch den, ich sag mal, Planern gar nicht unbedingt den ganzen Tag gefallen. Aber das ist natürlich, solange das Gesamtwirtschaftssystem sich so organisiert, also wie Autobahnen und Logistik funktionieren und nicht über die Bahn oder wie im Prinzip alle eingeschossige Hallen gerade hinsetzen, anstatt wie meinetwegen im 19. Jahrhundert, wo aber andere Produktions- und Strukturbedingungen waren, mehrgeschossige Gewerbehallen waren oder wo man heute natürlich, wenn man mehr Geld ausgibt, auch nachhaltige Gewerbegebiete und Gebäude bauen kann, dann muss ich natürlich jemanden haben, wenn ich hier Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze haben will, der diese Gebäude natürlich auch nachfragt, mietet oder kauft, baut. Und das ist natürlich das Dilemma. Das heißt, dieser, wenn man so will, Race to the Bottom, der billigste Anbieter, die geschenkte Gewerbefläche und Hauptsache, alles wird mir so gemacht, ist ja auch immer noch Stand. Das heißt, auch dieses Bewusstsein hat sich ja erst bei einigen Firmen
geändert,
und Produkten geändert. Und insofern würde ich jetzt mal, um die Lanze zu brechen und wie gesagt nicht morgen entlassen zu werden, den Punkt sagen, wenn in ein jetzt zuhörender Unternehmer sich an die Stadt Erfurt wendet und sagt, ich möchte gerne ein nachhaltiges Gewerbegebäude bauen. Wie könnt ihr mich dabei unterstützen? Nicht jetzt mit Fördergeld, sondern im Sinne der Betreuung, der Beratung oder wie kann das gehen? Wie müssen wir es machen? Oder wie stellt ihr das auch positiv dar? Wir sind als Stadt stolz darauf, dass das passiert. Dann findet man mit Sicherheit da das offene Ohr. Aber wir ändern nicht die Wirtschaftsweise der Europäischen Union von heute auf morgen alleine als Erfurt. Und das ist, glaube ich, das Dilemma hinter natürlich einem Teil der Entscheidungen, die dann laufen.
Und
da wüsste ich aber auch nicht, wie ich als der Hardliner, ne, der Hardliner-Nachhaltigkeits-Freak, das selber ändern könnte, wenn ich in der Verantwortung von Oberbürgermeister, Stadtplanern und solchen Sachen wäre.
Und dann ist ja immer noch das Vorbild Amerika, das in allen Wirtschaftsbereichen ja durchsickert oder man meint, das nachahmen zu müssen und das natürlich auch in der Zwischenzeit heftig auch auf Kritik stößt. Und da ist nämlich auch nicht alles grün, was dort als grün bezeichnet wird. Ne?
Ich will, um das nochmal ganz konkret zu machen, dass wir tatsächlich anstellen, weil das, glaube ich, jeder fast für selbstverständlich hinnimmt, wirklich Besonderheiten geschaffen haben. Unser Erfurter Verkehrssystem, also wie diese Stadt Erfurt mit Straßenbahn, öffentlichem Nahverkehr, auch im Sinne der Preis-Leistungs-Relation im Grundsatz ausgestattet ist, ist deutschlandweit führend. Das machen wir dann nach der Pause.
Nein, wir sind am Ende der Sendung. Wir müssen das aufheben, Josef, für die nächste Sendung. Und ich denke, dass wir heute erstmal einige Ziele genannt haben in Sachen Nachhaltigkeit. Wie gesagt, wir wollen das jetzt jeden zweiten Donnerstag im Monat den Fokus auf die Nachhaltigkeit hier in Thüringen setzen. Und ich danke dir erstmal für die intensive Vorbereitung und für die vielen Informationen, die wir heute in Sachen Nachhaltigkeit rübergebracht haben.
Dafür danke, dass ich hier sein darf, aber das war ja, wir werden es ja künftig als Co-Moderatoren machen, eigentlich nur erstmal der Einstieg, die Bodenplatte und wir werden sozusagen zu den verschiedenen Themen, die wir uns dann aus diesen Zielen rausnehmen, Mitbürger und Gäste einladen, die das dann alltagspraktisch lebhaft rüberbringen.
Okay, danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche zum Stadtgespräch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hörten einen Podcast der Sendung Stadtgespräch vom 15. Oktober 2015.